Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Hörfunkprogramm Lesungen. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Sie hören heute die 5. Folge der Serie Sein Leben. Satyam, Shivam, Sundaram. Wahrheit, Güte, Schönheit. Mit Auszügen aus Band 1. Diese Sendung legen wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In den vergangenen Sendungen durften wir viele Wunder und Begebenheiten aus Bhagavans Kindheit, Schulzeit und Jugend miterleben. Zum Beispiel, wie Satyam Bleistifte, Radiergummis und Süßigkeiten für seine Spiel- und Klassenkameraden materialisierte, nur um sie zu erfreuen. Dann die erheiternde Szene im Klassenzimmer, wo der Lehrer nicht von seinem Stuhl aufstehen konnte, weil dieser an ihm festklebte. Oder auch das lehrreiche Theaterstück, das Swami mit 12 Jahren schrieb. Tun wir immer, was wir sagen, dessen Aussagen auch heute noch Gültigkeit haben. Wir hörten seine ersten Ansprachen, die er im Sandbett des Chitravati hielt, und wohnten dem Bau des neuen Mandirs bei, der den Namen Prashanti Nilayam, Ort des höchsten Friedens, erhielt. Swami begann, das Land zu bereisen, und besuchte dabei auch einige Devotis. Lasst uns hören, was Direktor H.S. Rao, ein Devoti, der schon in den frühen Jahren zu Swami kam, über Bhagavan sagt.
Er, Swami, ist unermüdlich in seinem Dienst des Mitgefühls. Babas Worte lindern nicht nur das Leid, sondern eröffnen neue Ebenen des Bewusstseins und offenbaren die verborgene Stärke und Güte unseres Wesens. Durch seine Gnade gewinnt der Devotee die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, seine Pflichten, seine Verantwortungen und auch seine Fehler klarer zu sehen. All dies vollbringt er auf die natürlichste Art und Weise, indem er dir liebevoll auf den Rücken klopft, dich mit einem fröhlichen Zwinkern aus seinen leuchtenden Augen anschaut und Worte spricht, die du verstehen kannst. Doch ist eine solche Kraft in dem, was er ausspricht, eine solche Tiefe der Überzeugung, dass du vor der Allwissenheit Babas und seiner wundersamen Wahrnehmung deiner persönlichen Probleme und Bedürfnisse sprachlos dastehst.
Wenn wir heute all die Jahre zurückgehen, sehen wir, wie Swami sich mitten unter seinen Devotees bewegte. Er scherzte mit ihnen, redete mit ihnen, speiste mit ihnen, reiste mit ihnen, spielte mit ihnen und kümmerte sich um jeden Einzelnen. Er war ihnen auf der physischen Ebene so nahe, was heute nur noch ganz wenige erleben dürfen. 1958 enthüllte Bhagavan Sri Satya Sai Baba unter anderem, dass in den ersten Jahren seiner Mission hier auf Erden der Kontakt mit Einzelnen dominieren würde und danach würde die Aufmerksamkeit Gruppen gegeben. Und wenn wir heute in Prashanti sind, sehen wir tatsächlich die vielen Gruppen, denen Swami seine Aufmerksamkeit schenkt. Die heutige Lesung von Malte Friedrich schildert einige Ereignisse aus den Jahren 1957 bis 1958. Wir begleiten Bhagavan auf seinen Reisen und folgen seinen Spuren, die uns bis in die Südspitze Indiens führen. Wir erfahren von dem Bau eines Krankenhauses und wohnen großen Festivitäten bei, die in Prashanti Nilayam stattfinden. Über seine Reisen sagt Swami: Ich reise nicht etwa, weil ich mir eine Veränderung wünsche, mich erholen möchte oder gerne reise. Aber dort, wo es ein Verlangen nach geistigem Frieden gibt, eile ich hin, um Frieden zu schenken. Wo Mutlosigkeit ist, begebe ich mich schnellstens hin, um das verzagte Herz aufzurichten. Wo kein gegenseitiges Vertrauen ist, da beeile ich mich, um das Vertrauen wiederherzustellen. Ich bin immer in Bewegung, um die Mission zu erfüllen, um deretwillen ich gekommen bin.
Yeah. Gewöhnlich nimmt Baba die Devotees an Festtagen mit an die Strände, die nicht allzu große Menschenmassen anziehen, sondern an denen sich eine überschaubare Schar von Devotees versammelt. Am Gokulashtami-Tag oder am Tag zuvor geht er oft zum Flussufer und entnimmt dem Sand gelegentlich eine Krishna-Statue, die am Geburtstag von Sri Krishna in der Halle aufgestellt wird und nach dem Fest einem Bhakta zur Anbetung für dessen häuslichen Altar übergeben wird. Auch an Ramas Geburtstag, dem Ramanavami-Tag, oder an dessen Vorabend holt Baba aus dem Sandstrand oder aus dem Flussbett, je nachdem, wo er sich gerade befindet, Statuen von Rama, Sita, Lakshmana und Anjaneya oder auch von Rama allein hervor und gibt sie jemandem zur Anbetung. In der Nähe der Stadt Kalahasti holte er aus der Swarnamukhi Standbilder, die größer als gewöhnlich waren. Sie stehen jetzt in Venkatagiri und werden regelmäßig verehrt. Außerdem nahm er am Abend des Vaikuntha-Ekadashi-Tages viele Jahre lang regelmäßig göttlichen Nektar für die Devotees, während er mit ihnen am Fluss oder am Meer Bhajan sang oder eine Ansprache hielt. Am Vaikuntha-Ekadashi-Tag des Jahres 1958 zum Beispiel, der auf den 21. Dezember fiel, ging Baba, der sich gerade auf einer Rundfahrt durch Kerala befand, von vielen Devotees begleitet an den Strand von Kovalam, 7 Meilen außerhalb von Trivandrum. An einem ruhigen Fleck am Meeresufer, 1 Meile vom Badestrand entfernt, setzte Baba sich im Kreise der Devotees nieder. Baba sang ein paar Lieder und anschließend sang man Bhajans. Während des Singens entnahm Baba dem Sand ein bezauberndes Sandelholzstandbild von Krishna, der auf seiner Flöte spielt, und wenige Minuten später einen goldenen Ring, auf den das Radha-Krishna-Motiv eingeprägt war. Alle erwarteten, dass Baba wie immer am Vaikuntha-Tag Amrita austeilen würde, dass er aus dem Nichts holte, und sie wurden nicht enttäuscht. Denn noch während des Bhajan-Singens war deutlich der Duft des Nektars zu verspüren. Niemand wusste woher. Babas Handflächen wurden klebrig, als seien sie voller Sirup, während er noch den Takt zu den Liedern schlug. Alle wussten, dass der Duft von jenen Handflächen strömte. Er legte sie zusammen und zeigte mit ihnen auf ein silbernes Gefäß. Und siehe da, dickflüssiger, nektargleicher Honig floss aus seinen Händen in das Gefäß hinein. Er verteilte dann den Nektar an alle, die dabei waren, einschließlich einiger Fischer, die sich der Gruppe angeschlossen hatten. Die Süße und der Duft des Nektars übertrafen die Erfahrung aller Anwesenden. Sie waren unvergleichlich und außergewöhnlich. 3 Feste werden jedes Jahr in Puttaparthi gefeiert, und sie ziehen immer mehr Menschen aus immer weiter entfernten Gegenden an. Es sind dies die Feste Dasara, Mahashivaratri und Babas Geburtstag, der jedes Jahr am 23. November gefeiert wird, weil es so für viele der Devotees einfacher ist, als wenn sie ihn jedes Jahr nach dem Hindu-Kalender neu berechnen müssten. Das Dasara-Fest wird seit dem Jahr, in dem die Manifestation sich offenbarte, gefeiert. In den ersten Jahren wurden täglich Bhajans und Andachten abgehalten und Baba wurde mit Edelsteinen, Ringen, Halsketten und einer Krone geschmückt und in einer Prozession auf einer Sänfte, die jeden Tag neu und anders dekoriert war, durch das Dorf getragen. Den Höhepunkt brachte der Tag Vijaya Dashami, der Göttin Durga gewidmet, an dem auch Sami Puja und der Tag der Grenzüberschreitung gefeiert wurden. Doch nach wenigen Jahren legte Baba die Betonung auf die religiöse und spirituelle Bedeutung der Verehrung des mütterlichen Aspekts Gottes und der Charakter der Feiern änderte sich. Die Anbetung durch alle weiblichen Devotees, die während der 9 Tage täglich 2-mal Kumkum opferten, das Besprühen der Statue von Shirdi Sai Baba mit diesem geopferten Kumkum, Musik, Poesie, Theater, das alles erhielt seinen Platz bei der Anbetung der Mutter. Eine gewisse Vorstellung vom Ablauf des Dajara-Festes bekommt man, wenn man das Programm liest, das in gedruckter Form an die Devotees geschickt wurde. Sehen wir uns als Beispiel das Programm aus dem Jahre 1958 an. Die Feierlichkeiten beginnen am Morgen des ersten Tages mit der Zeremonie des Flaggenhissens. Die Devotees versammeln sich in ehrfürchtigem Schweigen um das Lotusrondell und zum Klang von Glocken und Gongs, von Musik und Gebet entrollt Baba die Fahne. Bei vielen Anlässen hat er die innere Bedeutung des Lotussymbols erklärt, das als Statue vor dem Nilayam steht und auch auf der Flagge abgebildet ist. Tägliche Andachten, besonders die Opferung des Kumkumpulvers durch alle weiblichen Devotees, beginnen mittags und werden während der ganzen 10 Tage des Festes 2-mal täglich vollzogen. Der zweite Tag ist dem Dienst an der Gemeinschaft gewidmet, wo die Zufahrtsstraße instand gesetzt wird und der Platz gesäubert wird, an dem am nächsten Tag die Armen gespeist werden und so weiter, um nur einiges zu nennen. Am Abend hören die Devotees Vorträge von Baba und von einigen erfahrenen Sozialarbeitern, mit welcher inneren Einstellung man für das Gemeinwohl arbeiten sollte und wie unerlässlich es sei, dass Arbeit von göttlicher Liebe durchflutet und genährt wird. Der dritte Tag gehört den Kindern. Es gibt Sportveranstaltungen, Verkleidungen, Bühnenstücke und Rezitationen, die von den Kindern der Devotees und auch von den Schulkindern aus den umliegenden Ortschaften bestritten werden. Baba macht jedes Kind glücklich und hilft ihm, sich wohlzufühlen, indem er ihm gut zuredet, weiterzumachen, wenn es stecken bleibt, und ihm durch Liebkosung sein Selbstvertrauen wiedergibt. Jedes Kind, das teilgenommen hat, bekommt von Baba einen Preis. Preise, die jahrelang der ganze Stolz der Familie sind. Am vierten Tag wird in Babas Anwesenheit ein Dichtertreffen abgehalten, und von nah und fern kommen Dichter und stellen ihre in verschiedenen Sprachen Telugu, Sanskrit, Kannada oder Englisch geschriebenen Werke vor. Auch sie sind die stolzen Empfänger von Geschenken, die sie hoch in Ehren halten, weil sie mit so viel Freundlichkeit gewährt werden, und noch dazu von demjenigen, der selbst Dichter der kosmischen Inspiration in Person ist. Während des Dajara-Festes segnet Baba die Devotees an 2 oder 3 Tagen mit seinen Ansprachen und gibt so den Tausenden, die zu ihm kommen, etwas, von dem sie zehren können, einen Schatz, den sie mit nach Hause nehmen und den sie in ihrem täglichen Leben umsetzen können. 2 Abende, der 6. und der 8., sind den Bhajans vorbehalten, einer den Mira-Bhajans und der andere den Brindavan-Bhajans. Am 7. Tag werden die Armen gespeist und an die Krüppel und die Ärmsten der Armen wird Kleidung verteilt. Jemand fragte Baba einmal, warum über diese gigantische Aktion, bei der zwischen 4.000 und 5.000 Menschen ein reiches Mahl und etwa 1.000 Kleidung oder Saris bekommen, in keiner Zeitung berichtet wird. Baba antwortete, warum sollte es? Lädst du etwa die Presse ein und strebst nach Publizität, wenn deine Verwandten zu dir kommen und du ihnen zu essen gibst? An diesem Tag scheint Baba von allen Tagen während Dashara am glücklichsten zu sein, und man kann sagen, dass es sein geschäftigster Tag ist. Er wacht darüber, welche Speisen zubereitet werden und auch wie. Er beaufsichtigt die Sitzordnung. Er selbst serviert fast jedem Einzelnen den süßen Nachtisch, bleibt vor jedem Blätterteller stehen und lädt auf das Blatt so viel, wie jeder essen kann. Er geht an den Reihen der Armen entlang und wählt die Menschen aus, die Kleidung bekommen sollen. Denjenigen wird ein Zettel ausgehändigt und später werden ihre Namen aufgerufen, sodass sie zu Baba heraufkommen und zu seinen Händen das begehrte Geschenk in Empfang nehmen können. Es ist ein sehr erhebender Anblick und ein sehr lehrreiches Erlebnis, Baba dabei zuzusehen, wie er die Kleider übergibt. Er hat für jeden ein freundliches Wort. Er behandelt die Blinden, die Krüppel, die ganz Alten und Schwachen mit besonderer Aufmerksamkeit und bittet die freiwilligen Helfer, sie zu stützen und sie zu geleiten. Er ermahnt sie, auf sich aufzupassen und in der Dunkelheit vorsichtig zu sein. Er erkundigt sich freundlich nach ihnen. Er macht den Augenblick für jeden zu einer kostbaren Erinnerung. Der Autor erinnert sich, wie vor einigen Jahren starke Regenfälle schon in den ersten 3 oder 4 Tagen von Dashara das Leuchten der bunten Wipfel vor dem Tempel fortgewaschen hatten. Baba wünschte daher, dass sie rechtzeitig zum Tag der Armenspeisung erneuert werden sollten, denn, so sagte er, sie sind unsere vornehmsten Gäste und der Tempel soll hell und fröhlich aussehen, wenn sie kommen. Das ist die Einstellung, die er alle Devotees lehrt, damit sie sie übernehmen. Die restlichen Tage sind angefüllt mit musikalischen Darbietungen, gesanglich, instrumental oder mit Orchester. Viele Musiker bewerben sich um die Termine, denn Baba selbst ist der große Musiker, der auf bezaubernde Weise singt, und alle wünschen sich, von ihm gesegnet zu werden. Am letzten Tag des Dashara-Festes, dem Vijaya Dashami-Tag, wird die Statue des Shirdi Sai Baba rituell geweiht, und Baba nimmt gewöhnlich ein Linga und legt es vor Beginn der Feier auf das Haupt der Statue. Auf Tamil hat Shiva den Namen Tayu Manavar, das heißt, er, der auch zur Mutter wurde. Denn es wird erzählt, dass er einmal einer Frau beistand, die gerade ihr Kind zur Welt brachte. Denn die wirkliche Mutter, die zur Hilfe herbeieilte, konnte den Ort nicht erreichen, weil der Fluss Chavari Hochwasser führte und sie ihn nicht überqueren konnte. Da nahm Shiva die Gestalt der Mutter an, kam rechtzeitig und half der Frau als Hebamme. Baba ist schon oft Tayu Manavar gewesen. Viele Male hat er selbst die Schmerzen übernommen. Viele Male hat er seinen Körper verlassen, um bei Geburten als Hebamme zu fungieren. Frauen in weit entfernten Ortschaften haben seine Hand gespürt und er berichtete hierüber in Puttaparthi. Er beschrieb, wie er die Lage des Kindes vor der Geburt korrigierte, damit das Ereignis leicht vonstatten gehen konnte. Der Autor hat selbst von einem Vorfall erfahren, wo die Patientin im Krankenhaus lag und das Kind am 6. Tag nach der Geburt gestorben war, unter anderem, weil man die Nabelschnur unfachmännisch durchtrennt hatte. Es war eine Sepsis entstanden, die nicht zu heilen war. Man hatte die Hoffnung für die Mutter aufgegeben, weil sich die Plazenta nicht gelöst hatte und wegen der Sepsis auch nicht entfernt werden konnte. Ruhig rechneten die Leute mit dem Schlimmsten. Eines Morgens verließ Baba in Puttaparthi seinen Körper. Eine Stunde lang blieb er fort, und 250 Meilen weit entfernt im Krankenhaus löste sich die Plazenta von selbst. Das Fieber sank, die Patientin war auf dem Weg der Besserung und in den Gesichtern um sie herum stieg wieder Freude auf. Als Baba in den Körper zurückgekehrt war, sagte er, er sei im Krankenhaus gewesen und habe der Patientin die Vision seiner Hand gewährt. 3 Tage später kam ein Brief von der Familie, in dem die Vision und die Heilung beschrieben wurden. Vor ungefähr 10 Jahren nahm Baba an einem Tag, der der heil- und segenschenkenden Mahalakshmi gewidmet ist, in der Gestalt der Göttin die Anbetung und das Opfer von Frauen an, die ein Gelöbnis der Göttin gegenüber eingehalten hatten. Jene, die dieses einzigartige Glück hatten, berichten, dass er ihnen tatsächlich in Sari und Bluse erschien, prächtig geschmückt mit Armbändern, Halsketten, Nasenstecker, Ohrringen und so weiter. Es wundert einen nicht, dass das Fest Navaratri, an dem die Göttin in der Form von Durga, Lakshmi, Saraswati, Annapurna, Tripura Sundari, Lalita und anderen Formen verehrt wird, Tausende nach Puttaparthi zieht, wo Sai Mata, Mutter Sai, so mildtätig und voller Güte ist. Ein ebenso wichtiges Fest ist Mahashivaratri, an dem die Devotees zusammenkommen, um eine ganze Nacht lang Lieder zum Lobe Gottes zu singen und dies in der unmittelbaren Gegenwart eines Avatars, der sie ständig an Shiva selbst erinnert. Durch die Fülle heiliger Asche, die von Händen, Stirn, Zehen und dem Gesicht strömt, und durch die Großzügigkeit, mit der er allen Vertretern der irrenden Menschheit seinen Segen gewährt. In den vergangenen 10 oder 12 Jahren ist Mahashivaratri in Puttaparthi gefeiert worden, aber schon davor, seit der Offenbarung der Manifestation, haben sich die Shivalingas jedes Jahr in seinem Körper materialisiert. Baba sagt fast jedes Mal, dass es sehr schwer für ihn sei, die Bildung der Lingas, die sich in ihm formen, hinauszuschieben oder zu verhindern. Am Abend gibt Baba während des Bhajan-Singens Darshan. Nach etwa einer Stunde beginnt er mit einer Ansprache, in deren Verlauf er häufig von anscheinend krampfartigen Anfällen in der Magengegend unterbrochen wird. Aber er fährt mit der Rede fort, bis die Krämpfe den oberen Brustbereich und Hals erreichen und es so aussieht, als befände er sich in körperlicher Anspannung. Und ganz plötzlich fallen dann, zum freudigen Erstaunen aller, Lingas aus seinem Mund. Sie werden dann gewöhnlich auf das Standbild von Shirdi Baba gelegt, und wenn das Fest vorbei ist, gibt Baba sie dem einen oder anderen Devotee, damit dieser sie nach genauen Anweisungen verehrt. Solche Lingas werden nun schon seit mehr als 16 Jahren von einigen Devotees verehrt. Die Lingas, die Baba an aufeinanderfolgenden Jahren zu Mahashivaratri hervorbringt, unterscheiden sich in Anzahl, Größe und Zusammensetzung. Manchmal bildet sich nur ein Linga, allem Anschein nach aus Kristall, Gold oder Silber. Oft sind es mehrere Lingas, 3, 5, 7 oder 9, jedes mehr als 3 Zentimeter groß und jedes vollständig mit einem Sockel ausgestattet und mit 3 horizontal verlaufenden Streifen, welche die Vibhuti, das heißt göttliche Kraft, Weisheit und Liebe, symbolisieren. Dieses Hervorbringen von Lingas ist wahrhaftig eine einzigartige und geheimnisvolle Manifestation des göttlichen Willens. Während wir so begeistert von den Manifestationen des Willens sprechen, sollten wir es nicht versäumen, die Personifizierung dieses Willens, nämlich Baba selbst, gebührend zu ehren. Er ist der Wohnort des höchsten Friedens, Prashanti Nilayam, wo immer er ist und wo immer er angebetet oder seiner gedacht oder er mit Hingabe angerufen wird. Als ein begeisterter Anhänger einmal die Menschen in einer Versammlung in der Gokhale Hall von Madras, vor denen Baba soeben gesprochen hatte, aufforderte, nach Puttaparthi zu fahren und an den wunderbaren Bhajans in Prashanti Nilayam teilzunehmen, korrigierte Baba ihn sofort und sagte: »Nein, nein, ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Ich werde zu euch kommen. Stürzt euch nicht in Unkosten, die ihr euch vielleicht nicht leisten könnt. Wenn ihr mich anruft, werde ich an eurer Seite sein.« Ein mittelalterlicher Dichter sang auf Kannada: »Die Entfernung zwischen uns und Shiva sei so weit, wie unser Rufen reiche. Glaubt an ihn und ruft ihn an. Er wird antworten. Ich bin hier, und du kannst ihn auch mit jedem seiner Namen anrufen.« Im Oktober 1957 wurde auf dem Hügel hinter dem Nilayam ein Krankenhaus eröffnet. Es hatte 6 Betten für weibliche Patienten und 6 für männliche, war vollständig für Operationen und Entbindungen ausgerüstet, sogar mit einer Röntgenausstattung. Von diesem Krankenhaus blickt man auf ein prachtvolles Panorama von ehrwürdigen Bergen mit Abhängen und Felsschluchten, die in sanftem Bogen bis zum Ufer des Chitravati abfallen. Obwohl die Ingenieure murrten, wählte Baba diesen Standort aus. Denn er sagte, die Patienten würden sich durch den Anblick des ehrfurchtgebietenden Kunstwerkes des Herrn, das sich ihren Augen bot, erhoben fühlen. Er bestellte einen Bulldozer, ließ 3 terrassenförmige Ebenen in die felsige Flanke des Hügels hineinschneiden und ebnen und plante das Krankenhaus auf der obersten Terrasse. In seiner Ansprache anlässlich der Grundsteinlegung sagte er, es gebe keine Ungläubigen oder Atheisten. Es gebe nur einige, die den Herrn nicht kennen oder keine Gelegenheit haben, ihn zu erfahren. Jeder Mensch, ob reich oder arm, gebildet, fromm oder nicht fromm, sei Krankheiten ausgesetzt, und so habe er das Krankenhaus in Puttaparthi geplant, weil es in der weiteren Umgebung keine guten Krankenhäuser gebe, als Beispiel eines Dienstes am Menschen, den der Herr selbst vollzieht, damit der Mensch ebenso handelt und so die Gnade des Herrn erlangt. Baba sagte auch, dass diejenigen, die zur Heilung ihrer physischen Krankheiten ins Krankenhaus kommen, sich ganz natürlich auch nach Prashanti Nilayam zur Behandlung und Heilung ihrer spirituellen Krankheiten wenden werden. Das Krankenhaus wurde erbaut in der inspirierenden Gegenwart von Baba selbst, der jede Einzelheit des Baus und der Ausstattung überwachte. Die Devotees bildeten lange Ketten, die den ganzen Hügel hinunterreichten, und gaben von Hand zu Hand Stahl, Steine, Ziegel, Wasser, Lehm oder rote Erde und Mörtel weiter. Eben alles, was man zur Errichtung des Baus benötigte, der heute die Landschaft beherrscht. Am ersten Jahrestag der Einweihung, als der Oberarzt über die vielen wunderbaren Heilungen sprach, die dank Babas Segen stattgefunden hatten, sagte Baba, diese seien vielmehr auf den Geist der Liebe und des selbstlosen Dienens zurückzuführen, mit dem jeder einzelne Stein und Ziegel des Gebäudes gesättigt sei. Baba besucht das Krankenhaus selbst, geht durch die Zimmer, ermuntert die Dorfbewohner, die Medizin zu schlucken oder den Nadelstich oder Schnitt über sich ergehen zu lassen, und durch die Süße seiner Worte und die heilende Wirkung seiner Blicke schreitet die Genesung schnell voran. Es gibt auch viele Dinge, die Baba die diensthabenden Ärzte lehrt, denn er selbst ist der große Arzt und der große Chirurg. Er erteilt auch praktische Ratschläge, wie man seelisches Gleichgewicht und physische Gesundheit erhalten kann, durch Rezitation heiliger Formeln und durch Meditation, die die ganze Persönlichkeit in guter Verfassung halten. Die Fallbeschreibungen, die hin und wieder in der Zeitschrift Sanatana Sarathi veröffentlicht werden, sind von unschätzbarem Wert für praktische Ärzte, denn sie enthüllen, wie chronische und hoffnungslose Krankheiten durch die heilende Wirkung der göttlichen Gnade geheilt werden. Während eifrige Devotees Babas sich damit bescheiden, das Wohl ihres physischen Gefährts ganz seinem Willen zu überlassen, gibt es einige, die auf seinen Rat hin die Vibhuti nehmen, die er gibt, oder auch die medizinische Behandlung vornehmen lassen, die er empfiehlt. Denn wie Baba sagt, er verschreibt nicht allen das Gleiche, wie auch ein Arzt vier verschiedenen Patienten, die an Bauchschmerzen leiden, vier verschiedene Arten der Behandlung verschreiben mag. Salz gegen die Schmerzen aufgrund von Verstopfung, eine Mixtur für die Schmerzen wegen Gastritis, eine Salbe oder einen Umschlag für einen anderen und eine sofortige Operation für den, dessen Schmerzen von einer Blinddarmentzündung herrühren. So empfiehlt auch Baba verschiedenen Patienten verschiedene Heilmittel. Er ist der größte Arzt von allen. Natürlich ist Baba ein ausgezeichneter Gärtner, wie sein persönliches Interesse an den Pflanzen und Bäumen im Garten des Nilayam beweist. Auch einige Hunde gehörten zu seinen Lieblingen. Die Geschichte dieser Hunde ist selbst ein interessantes Beispiel für die Sorge und die Gnade des Herrn. Jack und Jill, zwei Spitze aus Uttarakhand, waren die ersten, die er sich als Haushunde hielt. Baba sagt, sie hätten wegen einer heiligen Neigung in einer vergangenen Inkarnation jeden Donnerstag gefastet. Nie waren sie dazu zu bewegen, Fleisch zu fressen. Jack schlief gewöhnlich am Kopfende von Babas Bett und Jill am Fußende. Nach 3 Jahren solcher Nähe zu Gott tat Jack seinen letzten Atemzug, auf Babas Schoß liegend. Auch sein Ende entsprach seinem Leben. Am Abend zuvor war Jack dem Fahrer eines Wagens gefolgt, der auf der anderen Seite des Flusses in Karnatanagapalli geparkt war. Er lag still unter dem Wagen, ohne dass die Besitzer es bemerkten, denn es war seine Art, die Autos, die zu jener Zeit sehr weit weg vom Mann dir geparkt werden mussten, freiwillig zu bewachen. Sein winziges Bellen hielt die Dorfjungen in sicherer Entfernung. Aber an jenem Morgen wurde er fast getötet, als das Auto anfuhr. Er hatte noch genug Kraft, sagte Baba, sich am Fluss entlang zurück zum Mandir zu schleppen, und er klomm mit allerletzter Kraft Babas Schoß. Seine Augen fest auf Babas Gesicht gerichtet und mit schwachem, freudigem Schwanzwedeln beendete Jack seinen kurzen, doch gesegneten Lebensweg. Jill konnte nicht allein weiterleben. Sie folgte ihm nach wenigen Wochen. Die beiden liegen in der Mitte des Hofes hinter dem alten Mandir begraben und ein Tulsi-Ornament wurde über ihren sterblichen Resten errichtet. Baba spricht immer von der schicksalhaften Fügung, wie er sie nennt, und sagt, wenn ein Tier oder ein Mensch seine Gnade erlangt, sei dies auf das Schicksal zurückzuführen. Aber er fügt immer hinzu, dass seine Gnade durch spirituelle Praxis verdient werden kann, durch ein diszipliniertes Leben, durch Selbstkontrolle und selbstlosen Dienst an allen Wesen, da sie das göttliche Selbst verkörpern. So wie ein Prüfer die Antwortbögen eines Prüflings begutachtet, bewertet auch der Herr unsere Leistungen. Wenn unsere Antworten ein ernsthaftes Studium und ein aktives Interesse an dem Gegenstand erkennen lassen und wenn zu sehen ist, dass wir die Methodik der betreffenden Wissenschaft begriffen haben, dann wird der Prüfer selbst eine schwache Leistung verzeihen, soweit sie das momentane Ergebnis betrifft. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass es ihnen manchmal, trotz gewaltiger Anstrengungen, nicht möglich war, nach Puttaparthi zu fahren. Doch meistens ging, sobald man einen Besuch plante, alles sehr schnell und alle Hindernisse wurden wie von selbst aus dem Weg geräumt. Baba sagt, dass sich niemand ohne seinen Willen auf den Weg machen kann oder, wenn er sich aufgemacht hat, den Ort erreichen kann, wo er ist. Seine Allwissenheit und Allgegenwart offenbaren sich jedem, der ihm im Interviewraum begegnet. Er sagt einem, was man gesagt, getan oder gefühlt hat, mit wem und worüber man gesprochen hat, was man befürchtete oder was man plante, was man erlitt oder verlor. Möchtest du ihm 10 Fragen stellen, hat er schon bevor du überhaupt den Mund aufgemacht hast, 12 oder 15 beantwortet. Er enthüllt sogar das, was man im Schlaf geträumt hat, und wiederholt sogar genau die Worte, die man ihn im Traum hat sagen hören. Er deckt deine Lebensgeschichte in allen Einzelheiten auf, und wo Kummer und Schwäche war, füllt er uns mit Freude und Stärke. Er ist unermüdlich in seinem Dienst des Mitgefühls, sagt Direktor H.S. Rao. Babas Worte lindern nicht nur das Leid, sondern eröffnen neue Ebenen des Bewusstseins und offenbaren die verborgene Stärke und Güte unseres Wesens. Durch seine Gnade gewinnt der Devotee die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, seine Pflichten, seine Verantwortungen und auch seine Fehler klarer zu sehen. All dies vollbringt er auf die natürlichste Art und Weise, indem er dir liebevoll auf den Rücken klopft, dich mit einem fröhlichen Zwinkern aus seinen leuchtenden Augen anschaut und Worte spricht, die du verstehen kannst. Doch ist eine solche Kraft in dem, was er ausspricht, eine solche Tiefe der Überzeugung, dass du vor der Allwissenheit Babas und seiner wundersamen Wahrnehmung deiner persönlichen Probleme und Bedürfnisse sprachlos dastehst. Auf diese Weise baut Prashanti Nilayam die Menschheit wieder auf. So treibt die Gegenwart Babas die Menschen vorwärts. Der 9. Gesamtindische Kongress der Divine Life Society, der im Jahre 1957 in Venkatagiri abgehalten wurde, war ein Meilenstein in Bhagavans Mission zur Wiederherstellung von Dharma, denn er führte den Vorsitz über die Beratungen und ließ die Fanfare der spirituellen Praxis und der spirituellen Erneuerung erklingen. Swami Satchidananda, der verantwortliche Organisator der Zweige der Divine Life Society, gestand später, dass er erschrak, als ihn die Nachricht in Tiruvannamalai erreichte, Baba werde den Vorsitz führen. Denn auf seine Anfrage hin hatte er erfahren, Baba sei nur in Magie bewandert und sei allenfalls ein schwacher Redner. Aber bald, sagte Swami Satchidananda, entdeckte ich, dass mein Informant zutiefst unwissend war. Am Eröffnungstag des Kongresses war die Stadt zum Bersten von Delegierten, Besuchern und Devotees überfüllt. Auch eine große Zahl von Mönchen aus weit entfernten Orten wie Rishikesh, Rajamandri, Kalahasti und Madras befand sich darunter. Eine prächtig mit Blumen geschmückte Sänfte wurde vor dem Hauptportal des Venkatagiri-Palastes abgesetzt, um Baba zum Theater zu bringen, in dem die Eröffnungszeremonie abgehalten werden sollte. Aber als er herauskam und das Symbol des Prunks sah, verzichtete er trotz der flehentlichen Bitten des Rajas auf diese Ehre und sagte, »Es sind so viele Mönche hergekommen, und ich würde gerne mit ihnen zu Fuß gehen.« Es war wirklich eine erlesene Schar von Mönchen, unter ihnen Sadananda, Satchidananda, Atmasvarupananda und Srinivasananda. Swami Satchidananda hisste die Flagge der Divine Life Society und Swami Sadananda, der Autor von Sanmargadipam, Mahashakti und Büchern wie einem Kommentar zu Patanjalis Yoga Darshana, eröffnete den Kongress. Einige irregeleitete Personen hatten vorher Flugblätter verteilt, in denen sie Baba der Parteilichkeit für die Reichen und die Aristokratie bezichtigten. Sie hatten keine Ahnung, dass Baba genau zu der Zeit, da sie ihre Skandalgeschichte in der Stadt verbreiteten, den Pomp einer Prozession zurückgewiesen hatte und genau auf der Straße entlang ging, auf der sie ihre ruchlosen Verleumdungen verbreiteten. Tatsächlich erwähnte Swami Sadananda dieses Flugblatt und machte deutlich, wie widersinnig es angesichts der Geschehnisse am Morgen war. Er beglückwünschte die Delegierten und die Organisatoren, dass es ihnen gelungen war, Baba zu gewinnen, um sie auf dem Pfad des göttlichen Lebens zu führen. In seiner Festansprache sagte Baba, das göttliche Leben sei die Inspiration, die motivierende Kraft, sei Allsein, be all, und Allende, end all, von allem in der Schöpfung, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos, vom Atom bis zum Großen. Göttliches Leben ist der Regen, der aus den Wolken der Wahrheit, Liebe und Gewaltfreiheit fällt. Es umfasst alles Handeln auf der Suche nach der Wirklichkeit, um die Wirklichkeit hinter der vorgetäuschten Mannigfaltigkeit zu erlangen. Er sagte, Göttlichkeit sei jedem lebenden Wesen innewohnend und eingeboren, wie Butter der Milch. Ebenso wie wir die Milch quirlen, damit sich die Butter absetzt, so muss der Mensch auch sein Denken und Fühlen mit guten Taten und guter Gesellschaft quirlen. Der Geist des Menschen schwinge zwischen dem ewigen göttlichen Geist und der vergänglichen Welt hin und her. Und darum sei es die Pflicht von Gesellschaften wie der Divine Life Society, die Gemüter ihrer Mitglieder mit Heiligkeit zu füllen und ihnen zu helfen, den Tand von Leidenschaft und Lust zu entfernen. Für diese Transformation sei jeder geeignet, und der Geschmack dieser Seligkeit sei für alle der gleiche. Die Gesellschaft, sagt Baba, solle bestrebt sein, diesen Transformationsprozess für so viele Menschen wie möglich zu fördern, in Bescheidenheit und mit gleicher Liebe für alle. Sie solle danach trachten, die eigentlichen Ursachen von Angst, Kummer und Unwissenheit zu beseitigen. Am folgenden Morgen, als der Kongress im Theater zusammenkam, sagte Baba: Die hinduistische Religion konnte die vielen Attacken, kulturellen Umstürze und Invasionen durch Fremde nur durch die Anstrengungen ihrer spirituellen Führer überleben, die über die Schätze des Hinduismus wachten und die schöpferischen Prinzipien des ewigen göttlichen Gesetzes immer wieder in den Herzen der Menschen zu neuem Leben erweckten. Er sagte, er wolle das Licht der Liebe in jedem Herzen anzünden, und er ermahnte alle, eine Atmosphäre der Achtung und Liebe zu bewahren. Als er über die drei menschlichen Grundeigenschaften sprach, erläuterte er ihr Wesen mit einem einfachen Gleichnis, das schnell Klarheit brachte. Er sagte, indem er auf eine Kerosinlampe wies, das Glas sei das Reine und Klare, der Ruß im Inneren der Lampe die Dunkelheit und der Staub außerhalb das Streben und die Ruhelosigkeit. Beim gesonderten Treffen der Delegierten am nächsten Tag rief Baba sie dazu auf, unbeirrbare Hingabe an ihren spirituellen Lehrer zu entwickeln und durch ihren Lebenswandel Zeugnis abzulegen für das göttliche Leben, dem sie sich geweiht hätten. Als die Versammlung wenig später in eine öffentliche Veranstaltung umgewandelt wurde, zu der man eine große Zahl eifriger Besucher einließ, sprach Baba mehr als eine Stunde lang und ermahnte alle, ein Leben der Verehrung und der Hingabe an das Göttliche zu führen. »Was würdet ihr gerne in den Händen des Herrn sein?« fragte er, und er selbst schlug die Antwort vor. »Die Flöte.« Er wünschte, jeder möge gerade und ohne jede Krümmung sein, hohl, ohne Stolz, Individualismus, Eigenwillen und ohne Vorstellungen von sich selbst. Jeder solle nur Gottes Atem einatmen und diesen Atem in eine süße Melodie umwandeln, die jedem flüchtigen Augenblick die Freude der Ewigkeit verleiht. Swami Sadananda sprach über die Kommunion mit Gott, oder vielmehr, er kommunizierte mit Baba und sprach das aus, was diese Kommunion ihn zu sagen veranlasste, denn, wie er gestand, er sagte nur das, was Baba ihn innerlich zu sagen hieß. Nach ihm erhob sich ein Pandit, der in ganz Andhra Pradesh berühmt war für seine Übersetzung der Upanishaden, der Brahma Sutras und der Bhagavad Gita ins Telugu und für die zahlreichen Bücher, die er über den Vedanta geschrieben hatte. Er sprach über das schwierigste Problem der indischen Philosophie, über die Frage, wer bin ich? Kritiker behaupten, die Haltung des Advaita, der Philosophie der Nicht-Zweiheit, mache Menschen weltfremd und unpoetisch, doch dieser Gelehrte war Dichter genug, um Babas Bild von der Flöte an Krishnas Lippen zu schätzen. Er verweilte mit Vergnügen länger bei dem Ideal, das Baba beschrieben hatte, und zitierte einige Sanskrit-Verse über die Flöte. Er eröffnete seine Ansprache mit einer persönlichen Feststellung. Er sagte: »Ich bin zu dieser Konferenz nach Venkatagiri hauptsächlich deswegen gekommen, um Sri Satyasai Baba zu sehen, denn ich hatte die verschiedensten Beschreibungen seiner Größe gehört und stürzte mich voller Eifer auf die Gelegenheit, alle diese Versionen zu testen. Kurz gesagt, ich kam, um zu widerlegen, und ich kehrte göttlich geworden zurück. Ich bin glücklich, dies vor euch allen bekennen zu dürfen, und ich bitte Baba um Vergebung für meinen Irrtum. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie der Nebel des Missverständnisses in der Wärme von Bhagavans Gegenwart aufgelöst wird. Baba bewegte sich ungezwungen unter den heiligen Männern und den Gelehrten und gab jedem von ihnen ein langes Interview, bevor er Venkatagiri wieder verließ. Swami Satchidananda erzählte dem Autor: »Ich wurde als Zweiter hereingerufen. Sobald ich eintrat, umarmte Baba mich und sagte mir, er sei glücklich, mich zu sehen. Dann sprach er über eine sehr seltene yogische Vision, die ich vor 37 Jahren erfahren durfte, und gratulierte mir zu der Beständigkeit, mit der ich meine yogische Praxis ausübte, die schließlich in dieser Vision gegipfelt hätte. Aber dann machte er sofort eine Kehrtwendung und rügte mich, dass ich meine Zeit und Energie mit den Bemühungen vergeude, Ashrams zu gründen, Geldmittel aufzutreiben, mit Menschen zusammenzukommen und Pläne und Programme zu diskutieren. Als ich meine gegenwärtigen Aktivitäten damit zu rechtfertigen suchte, dass sie letzten Endes doch alle zum Wohl der Welt beitrügen, lachte er und fragte mich: »Hast du noch nicht gehört, dass von einer großen Seele gute Gedanken und Wellen yogischer Weisheit ausgehen, die alle Hindernisse überwinden und die Gedankenmuster anderer Menschen formen und verändern?« Er riet mir, mich in die Einsamkeit zurückzuziehen und meine yogischen Übungen wieder aufzunehmen, und er versicherte mir, dass er mir beistehen und mich erhalten werde, wo immer ich mich entscheide zu sein. Diese Art, die Dinge zu sehen, war mir noch nie zuvor in so klaren und authentischen Worten begegnet, und ich war sehr bewegt von seiner Liebe und seiner Gnade. Es überraschte mich, dass er eine meiner intimen, persönlichen und geheimen Erfahrungen kannte, die ich etliche Jahre vor seinem Kommen gehabt hatte, und ich war so mutig, ihn danach zu fragen. Er antwortete mir mit einer Gegenfrage: »Werde ich geboren und sterbe ich?« Es war in der Tat für alle ein einzigartiges Erlebnis. Das Interview, die Diagnose ihrer tiefsten Zweifel, die Verschreibung geeigneter Heilmittel, die Zusicherung beständiger Gnade, das Abwägen des Erreichten auf der Waage des Fortschritts und die Offenbarung von Allwissenheit und Allgegenwart. Als Baba nach Puttaparthi zurückkehrte, wurde er von Swami Sadananda und Swami Satchidananda begleitet. Sie alle waren begierig, noch mehr Zeit in der göttlichen Gegenwart zu verbringen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die 5. Folge der neuen Serie Satyam Shivam Sundaram. Am 3. Sonntag des nächsten Monats setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.